Sie hören eine Predigt von Pfarrer Dominik Reifler der Gellertkirche Basel. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.gellertkirche.ch.
Wir haben von Matthias Pfähler letzten Sonntag gehört, wie wichtig das Worte sind, welchen großen Einfluss das sie haben. Worte, die wir anderen sagen oder eben Worte, die zu uns gesagt werden. Deshalb wollen wir in der zweiten Folge treffende Worte der Frage nachgehen, wie können wir mit anderen Menschen reden, so dass sie auferbaut werden, nicht schmeichelnd, aber authentisch und ehrlich. Paulus hat es im Brief an die Gemeinde in Ephesus einmal so ausgedrückt, und vielleicht können wir das sogar als Zusammenfassung anschauen, nämlich die nächste Folie. Stattdessen wollen wir die Wahrheit in Liebe leben und in allem zu Christus hinwachsen, dem Haupt der Gemeinde. Ich habe mir überlegt, ob ich jetzt einfach interessante Verse nehmen soll und dass wir das miteinander so anschauen, diese aufbauenden Worte, oder ob es eine Geschichte gibt, wie Jesus einen Weg mit einem Menschen gegangen ist mit Worten. Und ich habe mich für das Zweite entschieden. Jesus, unser großes Vorbild, wie er mit anderen Menschen redet. Und ich habe mir den bekannten Petrus vorgenommen. Drei Worte an Petrus. Ziemlich deftige Worte, würde ich sagen. Das erste: auf dich will ich meine Kirche bauen. No pressure. Das zweite: hinter mich Satan, hopisome Satanos. Satanas. Und das dritte: liebst du mich? Also das erste, das ist ja eine Art Promotion, denn wenn Jesus seine Kirche auf Petrus aufbaut, zeigt er ja wohl, was er ihm zutraut. Das ist ein riesiges Kompliment. Und das zweite ist wohl eine der schärfsten Ermahnungen, die es überhaupt gibt in der Bibel an einen Menschen. Und das dritte, die Frage nach der Hauptsache im Glauben: liebst du mich? Wir starten mit der Berufung von Petrus und wir hören dazu aus Matthäus 16, die Verse 13 und 16 bis 18.
Als Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger: für wen halten die Leute eigentlich den Menschensohn? Da antwortete Simon Petrus: du bist der Christus, der von Gott gesandte Retter. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Du kannst dich wirklich glücklich schätzen, Simon, Sohn von Jona, sagte Jesus. Diese Erkenntnis hat dir mein Vater im Himmel gegeben. Von sich aus kommt ein Mensch nicht zu dieser Einsicht. Ich sage dir, du bist Petrus. Auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, und selbst die Macht des Todes wird sie nicht besiegen können.
Also auf die Frage von Jesus, für wen halten die Jünger mich, gibt Petrus eine Antwort. Und darauf sagt Jesus zu ihm zwei Dinge. Erstens: Gott spricht zu dir durch Offenbarung. Denn das Wissen, dass ich der Sohn Gottes bin, sagt Jesus zu ihm, und der Retter, konntest du nicht mit scharfem Nachdenken erkennen. Es hat dir Gott durch den Heiligen Geist, durch Offenbarung, diese Erkenntnis geschenkt. Also ein großes Kompliment. Du hörst meinen Vater, er spricht zu dir. Und das zweite ist die Berufung, die Jesus hier ausspricht. Einerseits: du bist ein Fels. Petrus heißt ja Fels, also du bist stark. Du bist nicht ein Gumpfibrot, so etwas, das man gut abbeißen kann. Du bist stark und du bildest ein gutes Fundament für das, was ich tun will. Und andererseits: auf dich will ich meine Gemeinde bauen. Jesus vertraute Petrus die Gründung der Gemeinde an, der Urgemeinde. Aus dieser Urgemeinde sind dann weitere Gemeinden entstanden und dann Kirchen und dann Denominationen und dann sind wir im Jetzt, nicht wahr? Das geht auf Petrus zurück. Und ich denke, Jesus spricht auch Identität in Petrus hinein, wenn er das sagt. Petrus, du hörst Gott. Petrus, du bist stark und du bist ein Leiter. Petrus, du bist ein Pionier. Auf dir will ich meine Gemeinde, meine Kirche aufbauen. Jesus spricht hier also Wahrheit in Liebe aus über ihm. Damit beschreibt er einerseits Stärken von Petrus und andererseits ist in diesen Worten auch, ich finde es auf jeden Fall, eine Zielvorgabe, eine Ausrichtung drin. Er wird derjenige sein, der einmal zurückblicken kann und sagen, ich habe diese Gemeinde gegründet, natürlich mit der Hilfe von Jesus, ist ja klar, aber er wird einmal auf die erste Gemeinde oder hat auf die erste Gemeinde zurückschauen können und sagen können, ich habe sie gegründet. Wow, das kann nur Petrus sagen. Und ich bin überzeugt, dass dieses Wort Petrus nun durch alle Hochs und Tiefs, die er gegangen ist, begleitet hat und ihm eine Art Ausrichtung gegeben hat, wohin soll ich meine Energie investieren. Und durch all diese Entwicklungen hindurch bringt es Petrus an einen Ort, wo er aufstehen kann, am ersten Pfingsten im christlichen Sinne, und eine Predigt halten kann, die 3000 Menschen, es müssen also mehr als 3000 zugehört haben, nehme ich an, auf einmal ihr Leben Jesus übergeben. Stellt euch das vor. Und dann startete er mit den Aposteln die erste Gemeinde und so weiter und so fort. Und einfach diese Ausrichtung ist in diesem Wort drin. Und jetzt frage ich euch, hat schon mal jemand, wir haben ein gutes Beispiel gehört von Madeleine, hab's nicht gewusst, was sie sagt, hat schon mal jemand zu euch so ein Wort gesagt, wo ihr gedacht habt, ups, ich glaube, das ist etwas, was mich begleiten wird, die nächsten Monate oder sogar die nächsten Jahre. Ist doch spannend, ich höre, Toll, toll. Jetzt, wir wollen uns immer fragen, bei allen drei Abschnitten, was bedeutet das für meine Worte anderen Menschen gegenüber? Also, hier, wie kann ich zu jemandem werden, der aufbauend reden kann, der solche Worte in ein anderes Leben sprechen kann. Und ich glaube, es beginnt mit der Einstellung, wie wir zum Beispiel an einen Gottesdienst kommen oder an eine, sonst eine Veranstaltung der Gelderkirche oder anderen Kirchen oder auch, wenn wir zur Arbeit gehen oder wenn wir an einen Anlass gehen in der Freizeit, gehen wir so rein, dass wir sagen, ich will mal schauen, ob da was für mich drin liegt, in diesem Gottesdienst, ob ich was bekomme von Gott oder wenn ich zur Arbeit gehe, dass ich gut durchkomme, dass ich meine Arbeiten gut erledigen kann. Das ist ja gut, das ist ja super, oder? Haben wir nichts dagegen. Aber kann ich meinen Blick für meinen Nächsten auch haben? Also vielleicht zusammengefasst diese Frage, Heiliger Geist, möchtest du dieser Person etwas mitgeben durch mich? Das ist eine völlig andere Fragestellung, wie wenn ich komme und sage, hoffentlich kann ich heute super profitieren vom Gottesdienst. Und es sollte beides sein, hoffentlich auch das Erste. Also, das Erste ist die Haltung. Und das Zweite, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Manchmal ertappe ich mich dabei, dass ich denke, wow, diese Person hat es jetzt wirklich super gemacht. Aber ich sag's ihr nicht. Und dann sehe ich vielleicht eine andere oder dieselbe Person und denke, das hat jetzt aber noch Entwicklungspotenzial nach oben. Ich glaube, ich muss diese Person mal darauf ansprechen. Ist nicht interessant? Das Gute denken wir, und das Schwierige wollen wir ansprechen. Ich stelle mir vor, als Jesus Petrus zum ersten Mal gesehen hat, hätte er ihm ganz viel sagen können, wo er ihn mal drauf ansprechen müsste. Hat er nicht getan. Wir haben gehört, was er gesagt hat. Wir finden in der Bibel auch nicht diese Haltung, sondern eine andere. Wenn wir in Epheser 4, Vers 29 lesen, redet nicht schlecht voneinander, sondern habt ein gutes Wort für jeden, jede, der die es braucht. Was ihr sagt, soll hilfreich und ermutigend sein, eine Wohltat für alle. Also wo siehst du eine Stärke, ein Potenzial bei deinem Gegenüber? Sprich's aus mit dem nötigen Sinn für den richtigen Moment. Also das wäre das, wie ich konkret meine Worte an Nächste richten kann. Und jetzt kommt für jeden Abschnitt noch eine kleine Herausforderung für die kommende Woche. Und zwar versuche ab morgen, heute hast du noch frei, oder du kannst auch heute beginnen, ist auch gut, versuche jeden Tag eine Person echt zu ermutigen. Also damit meine ich am besten spezifisch, zum Beispiel so: Ich habe dich vorhin beobachtet, wie du mit Herrn X gesprochen hast, und ich fand das stark, weil ich gespürt habe, X wurde, hat sich wahrgenommen und gehört von dir gefühlt. Jetzt einfach als Beispiel. Also am besten ein konkretes Kompliment. Wenn du diese Challenge annimmst, gebe ich dir noch einen kleinen Tipp, mache ich dann auch, ich muss es nämlich so machen, ich schreibe es mir in die Agenda. Jeden Tag ermutige eine Person, und wenn ich es gemacht habe, darf ich es löschen und sonst nicht. Und ich will mal schauen, wie viele Einträge das übrig bleiben nächste Woche. Gut, jetzt kommen wir zu diesem herausfordernden Wort, das Jesus zu Petrus sagt: Hinter mich, Satan. Also, oder auch anders übersetzt: Geh auf die Seite, Satan. So, jetzt wollen wir mal hören, wie dieser Text lautet.
Danach sprach Jesus mit seinen Jüngern zum ersten Mal offen über das, was ihm bevorstand. Wir müssen nach Jerusalem gehen. Dort werde ich von den führenden Männern des Volkes, den obersten Priestern und den Schriftgelehrten vieles zu erleiden haben und getötet werden. Aber am dritten Tag werde ich von den Toten auferstehen. Da nahm ihn Petrus zur Seite, um ihn von diesen Gedanken abzubringen. Herr, das möge Gott verhindern, so etwas darf dir niemals zustoßen. Aber Jesus wandte sich zu ihm und sagte: Weg mit dir, Satan! Du willst mich hindern, meinen Auftrag zu erfüllen. Was du da sagst, ist menschlich gedacht. Aber Gottes Gedanken sind anders.
Ja, da können einen ja Fragen kommen, nicht wahr? Ja, ist denn Jesus nun lieb oder böse? Wieso kanzelt er einen seiner engsten Jünger so runter? War Petrus nicht verletzt, als er diese Worte aus dem Mund von Jesus hörte? Dazu eine wahre Geschichte, die ich von einem Freund gehört habe. Auf einem Ausflug mit seiner Mutter und seiner Schwester zusammen, auf einem Spaziergang, spielten sie auf einem verlassenen Geleise. Die Mutter war etwas weiter weg, und auf einmal schrie die Mutter von Weitem sie an und rief: Sofort weg vom Gleis. Sie erschraken, taten aber, was die Mutter sagte, und es kam ein Zug angefahren in großer Geschwindigkeit. Wenn nun die Kinder gesagt hätten: Mutter, wir fühlen uns verletzt durch deine Worte, wir bleiben hier. Zurück zur scharfen Rüge von Jesus an Petrus. Jesus spricht hier eine Wahrheit aus. Petrus wollte Jesus am Gang nach Jerusalem hindern. Natürlich, um ihn zu retten, verstehen wir schon. Aber Jesus wusste, er war ja genau dafür gekommen. Das ist seine Mission, dass er sein Leben für uns am Kreuz hingeben wird, damit wir erlöst werden. Stellt euch vor, Jesus hätte gesagt, ja Petrus, eigentlich hast du recht, ist schon etwas unangenehm. Wir gehen jetzt nach Kapernaum. Wo wären wir jetzt? Petrus stellte sich wahrscheinlich unwissentlich, aber wir wissen es, diametral gegen den Plan Gottes. Und ich möchte euch dazu einen Bibelvers diesmal aus Sprüche vorlesen, der helfen kann. Ein Freund meint es gut, selbst wenn er dich verletzt. Ein Feind aber schmeichelt dir mit übertrieben vielen Küssen. Jesus nennt ja seine Jünger Freunde. Ja, ich glaube, Petrus wurde verletzt, als er das hörte. Aber diese Verletzung trug dazu bei, dass er sich eines ganz tief einbrennen ließ, nämlich folge dem Plan Gottes und nicht deinem eigenen. Das war genau der Kampf, den Jesus dann später im Garten Gethsemane kämpfen sollte. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Folge ich dem, der mir sagt, was ich tun soll, oder folge ich meiner eigenen Angst, meiner Leidensscheu oder meinen, weiß nicht was, das ist die Frage. Und ich denke, Jesus musste etwas unbedingt sicherstellen bei Petrus. Wenn ich auf ihn meine Kirche aufbaue, dann muss ich sicher sein, dass er nicht korrumpiert werden kann. Dass er wirklich das tut, wofür ich ihn bestimmt habe und was ich ihm aufgetragen habe. Und vielleicht fällt euch das jetzt auf. Den Mann, den Jesus wohl am meisten gerühmt hatte oder ihm am meisten anvertraut hatte, den ermahnte er auch am schärfsten. Weshalb? Weil ihm diese Beziehung so kostbar war, dass er sie niemals aufs Spiel stellen will und dass er niemals sehen will, wie dieser Mensch in die falsche Richtung geht und am falschen Ort endet. Nun, was bedeutet das für unsere Worte anderen gegenüber? Ich beginne zuerst mit dem, was es wahrscheinlich nicht bedeutet. Es bedeutet wahrscheinlich nicht, dass wir, sobald wir jemanden sehen auf dem falschen Weg, ihn sofort herunterkanzeln und dann noch denken, wir haben super gemacht, wie Jesus bei Petrus. Das wahrscheinlich nicht. Es heißt aber auch nicht, dass wir jemanden, den wir auf dem Holzweg antreffen, nicht ansprechen, weil es vielleicht etwas unangenehm werden könnte. Vielleicht hilft wieder Paulus diesmal in seinem Brief an die Galater. Brüder und Schwestern, wenn sich einer von euch zu einer Verfehlung hinreißen lässt, sollt ihr, die ihr von Gottes Geist geleitet werdet, ihn liebevoll wieder zurechtbringen. Seht aber zu, dass sie dabei nicht selbst zu Fall kommt. Ich sag's mal so, in den meisten Fällen ist eine Ermahnung nicht so dringend wie die der Geleise und dem Zug. Da gibt's keine Zeit zum noch zuerst auf den Kopf streichen und sagen, komm doch ein bisschen rüber jetzt, da musst du sofort handeln. Aber in den meisten Fällen können wir eine Ermahnung liebevoll weitergeben, im Grundton der Liebe meine ich, so dass eben die Person, die das hört, das gut aufnehmen kann. Jetzt, was ist die Herausforderung für die kommende Woche? Die kommende Woche, die Herausforderung, gibt es jemanden, von dem du genau das gedacht hast, ich sollte diese Person unbedingt mal ansprechen, aber ich weiß nicht wie und ich will sie ja auch nicht verletzen? Könnte es sein, dass du diese Woche sagst, doch, ich wag's. Ich mach ab mit dieser Person und wir treffen uns. Und nun das Dritte. Liebst du mich? Auch dazu hören wir zuerst den Text.
Und ein drittes Mal fragte Jesus, Simon, Sohn von Johannes, hast du mich wirklich lieb? Jetzt wurde Petrus traurig, weil Jesus ihm nun zum dritten Mal diese Frage stellte. Deshalb antwortete er, Herr, du weißt alles. Du weißt doch auch, wie sehr ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus, dann sorge für meine Schafe.
Jesus stellt Petrus, als er den Jüngern als Auferstandener wieder erscheint, am See Genezareth, dreimal dieselbe Frage. Also wenn dir jemand dreimal dieselbe Frage stellt, dann denkst du, entweder hat er meine Antwort nicht verstanden und ist schwerhörig, oder er will etwas sagen damit. Das war natürlich so bei Jesus. Auf das dreimalige Ja von Petrus sagt Jesus, dann sorge für meine Schafe, weide meine Lämmer, schau nach den Menschen, die frisch zum Glauben gekommen sind, dass sie nun wachsen im Glauben, das wäre ja dann die Gemeinde, die er begonnen hat. Das heißt, Jesus bestätigt und bekräftigt die Berufung von Petrus. Eben noch hat er ihn verleugnet, dreimal in der Nacht. Und Jesus fragt nun dreimal, liebst du mich? Das fällt natürlich auf. Wir merken, dass Jesus ihm da vergibt mit diesen drei Fragen und den dreifachen Neubekräftigung seiner Berufung. Also das heißt doch, dass Jesus durch alle Böden hindurch weiter an die Berufung von Petrus glaubte und sie nicht zurückzog. Ich finde das extrem erleichternd. Und weiter, ich sage es mal mit einem anderen Wort aus der heutigen Zeit, Jesus war fehlertolerant. Petrus hatte seinen Kredit bei Jesus nicht verspielt, obwohl er Fehler, Sünden begangen hatte, weil eben Jesus vergibt. Und drittens, es liegt an der Liebe, sagt Jesus, die alles definiert. Denn wenn wir ihn lieben, dann wollen wir das tun, was er uns sagt. Dann ist es ja nicht der Zwang, du musst jetzt, und Achtung, wenn du es nicht tust, bekommst du eins auf den Deckel, sondern du willst das tun für diese Person, die du liebst. Du willst die Gebote halten, du willst nach dem Wort leben. Was bedeutet das nun für uns, für unsere Worte anderen Menschen gegenüber? Es bedeutet, dass ich Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, nicht abschreiben darf, weil sie Fehler machen oder weil sie sündigen. Wisst ihr, wir sagen, nein, das mache ich nicht, aber es gibt doch diesen Moment, wo du denkst, oh nein, da muss ich nächstes Mal jemand anders fragen oder so. Kennt ihr das? Und es bedeutet auch, dass ich an der Berufung, die ein Mensch von Gott bekommt, festhalten soll wie Jesus. Als Grundsatz mal, es gibt vielleicht auch Ausnahmen. Und drittens, dass ich in meiner Beurteilung das Kriterium, liebt dieser Mensch Jesus, zu alleroberst hinsetzen muss. Vor der Frage, macht er alles richtig, denkt er, glaubt er, tut er alles richtig? Ist er in der richtigen Partei? Ist er auch Vegetarier? Hat er die gleiche Glaubensfarbe wie ich? Versteht ihr, es gibt so viele Möglichkeiten, wie wir uns trennen können. Das hört sich simpel an, ist aber nicht ganz ohne. Eine praktische und wichtige Anweisung für Ermahnungen finde ich noch in Matthäus 18, 15. Das möchte ich euch einfach mal auch noch mitgeben, damit ihr es habt. Wenn dein Bruder oder deine Schwester Schuld auf sich geladen hat, dann geh zu dieser Person hin und stell sie unter vier Augen zur Rede. Also zwei Menschen, vier Augen. Wenn sie auf dich hört, diese Person, hast du deinen Bruder oder deine Schwester zurückgewonnen. Also das heißt, es geht nicht darum, dass wir etwas vor vielen sagen, um Druck aufzubauen oder auch Mail schreiben, Kopie an alle, sondern es geht um die Chance einer Umkehr dieses Menschen ganz aus eigenen Stücken. Das ist der Punkt. Was könnte die Herausforderung für die kommende Woche sein? Dass du nicht nur den Fokus auf die guten, aufbauenden Reden oder auch allenfalls eine Ermahnung legst, sondern darauf, dass du sagst, wie kann ich diese Person in seiner Berufung stärken? Versteht ihr? Das hat ja Jesus gemacht bei Petrus. Also nicht nur seid alle schon nett miteinander, sprecht lieb miteinander, sondern hey, wohin musst du? Was ist dein Ziel? Kann ich dir helfen dabei? Also, diese drei Worte, die sofort oder schlussendlich aufbauend waren. Auf dich will ich meine Kirche bauen. Hinter mich Satan, sinne, was göttlich ist. Liebst du mich, dann weide meine Schafe. Amen.